Vielen Dank, ihr Lieben. Amen, kann man dazu sagen. Deine Schönheit wird nie vergehen. Ich möchte mal mit unserer kleinen Flipchart hier anfangen. Und zwar, die ich jetzt nur einmal eine Minute lang ins Spiel bringe und danach gar nicht wieder. Und zwar möchte ich so ein bisschen das Vorzeichen für diese Predigt einmal setzen. Und zwar ist das, soll das sein, vielleicht haben die meisten von euch das sowieso, ne? Vorher mal testen müssen hier, sowieso im Kopf, wenn sie Predigten hören, aber in diesem Fall soll das ganz besonders so sein, und zwar soll es das eigene Leben sein. So, das Leben, das irgendwann losging und das ja auch irgendwann endet, ist uns allen klar, wann weiß keiner, aber das Leben, was wir bisher so hinter uns haben, mit wahrscheinlich, nehmen wir mal diesen hier, mit vielen tollen Momenten oder vielleicht auch Glaubensmomenten oder vielleicht auch Wegen, die dann irgendwann auch mit Gemeinde, mit Glaube in Berührung kamen, wie auch immer das bei euch aussah. Natürlich gibt es in jedem Leben auch irgendwie, sagen wir mal, sowas, Kapitel, die nicht schön sind und so weiter. Also da könnte man jetzt viel zu malen, aber wozu ich euch einladen möchte, dass jeder einfach mit seinem Leben, die ganze Zeit an sein Leben denkt und sein ganzes Leben, hier mal in so einer Timeline, in so einer Zeitleiste dargestellt, mit diesem Gedanken diese Predigt hört. Okay, ich habe, glaube ich, meinen Drücker vergessen, kann das sein? Ja. So, jetzt geht's los. Also, Gott in der Geschichte, das ist das Thema für heute, History Maker. Darum soll es heute gehen. Das meint zweierlei, einmal Gott in der Weltgeschichte, in der großen Weltgeschichte, in der wir ja auch leben, und dann aber auch Gott in unserem Leben, in unserer Lebensgeschichte, in unserer Biografie. So, und ich möchte mal ganz allgemein anfangen mit dem Fixpunkt und Zentrum. Fixpunkt und Zentrum unseres Glaubens ist die Person Jesus Christus. Ja, vor 2000 Jahren gelebt, gestorben und auferstanden. Ja, mit ihm steht und fällt christlicher Glaube völlig klar. Er ist der unangefochtene Mittelpunkt. Aber, und das soll uns für heute mal wichtig sein, er ist historisch gesehen, sein Leben ist historisch gesehen nicht der Startpunkt, ja, unseres Glaubens. Die christliche Tradition startet nicht vor 2000 Jahren mit Jesus, sondern reicht viel weiter zurück. Abraham gilt als der Erste der christlichen Tradition, genau genommen müssten wir jetzt sagen, der jüdisch-christlichen Tradition, der Erste, der von Gott persönlich angesprochen wird. Ja, also man datiert Abraham auf circa 3750, auf 1750 vor Christus, also 3750 Jahre her ungefähr. Da beginnt die jüdisch-christliche Tradition. So, wir lesen und hören in der Bibel also von vielen Geschehnissen, von vielen Ereignissen, die sehr alt sind, ja, und auf die sich unser Glaube aber heute noch, auch 3700 Jahre später, trotzdem noch bezieht. Ja? Das ist, glaube ich, keine Überraschung bis hierher. So, und ich möchte mal mit folgender Frage einsteigen. Vielleicht hattest du die Frage auch schon mal, und zwar ganz simpel gestellt. Warum stehen diese alten Geschichten, warum stehen die Geschichten eigentlich in der Bibel? Warum? Jetzt vielleicht kommt so jemand, der schon lange in Gemeinde unterwegs ist und der schon viele Predigten gehört hat, kommt vielleicht zuerst die Antwort in den Kopf, ja, weil Gott das so wollte. Also er ist ja, hat die Bibel ja inspiriert, ja. Aber die Antwort reicht mir nicht an dieser Stelle, weil auch nicht jeder Schreiber, auch der alttestamentlichen Bücher, nicht jeder Schreiber hatte einen Auftrag von Gott her, das musst du jetzt aufschreiben und das soll irgendwann mal gesammelt werden. Also die Frage bleibt weiterhin, warum kam eigentlich irgendwann jemand auf den Gedanken, diese Geschichten um Abraham, Isaak und Jakob und so weiter und natürlich auch dann Mose und Auszug aus Ägypten und so weiter, diese Geschichten aufzuschreiben, ja, und die Schriften irgendwann zu sammeln und zu einer heiligen Schrift zu machen. Ja, die ist ja nicht so vom Himmel gefallen, sondern die ist ja entstanden. Ja. Warum wollte und brauchte man eine heilige Schrift? Ja, weiß nicht, ob ihr die Frage schon mal hattet. Wenn man sich, oder sagen wir mal so, das war nämlich die Ausnahme, dass es sehr besonders für eine Religion eine heilige Schrift zu haben. Wenn man sich mal andere große Völker und Religionen aus der damaligen Zeit anschaut, dann stellt man nämlich fest, das haben die alle nicht. Die haben alle gar keine heilige Schrift. Sagen wir mal die Ägypter oder die Babylonier, ja, oder sagen wir mal andere Seite, die Inkas und Azteken und die Mayas, alle großen Hochkulturen, oder auf der anderen Seite die Chinesen oder Mongolen und die großen Weltreiche. Die hatten alle keine heilige Schrift. Also auf die Idee des Aufschreibens und eine heilige Schrift zusammenzustellen, ist niemand gekommen. Warum aber dieses kleine jüdische Volk? Warum? Das hat einen tiefen Grund, der jeweils mit dem Inhalt der Religion zu tun hat. Und zwar kennen wir ja viele, zumindest hören wir immer mal wieder davon, von Natur- und Fruchtbarkeitsreligionen. Ja, davon gibt es ja einige, auch die ägyptische, das ägyptische System gehörte dazu. Diese Natur- und Fruchtbarkeitsreligionen brauchen deswegen keine heilige Schrift, weil der Inhalt dieser Religionen ein immer wiederkehrender Zyklus ist. Ja, also man glaubt ja gar nicht so sehr an einen Gott, sondern an einen, sag mal, an die Unvergänglichkeit des Kosmos, ja, an die Exaktheit, an die mathematische Exaktheit von Sternbildern und Planetenkonstellationen. Ja, vielleicht kennt ihr den ägyptischen Sonnengott Re, und dann gibt es auch einen Mondgott und noch viele andere Götter. Ja? Dinge, die immer wiederkehren. Ja? Planetenkonstellationen, die Regelmäßigkeit von Jahreszeiten, von Tag und Nacht und von Saat und Ernte und Regen und Wachstum und Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und so weiter. Das Lebensgefühl dieser Religionen war also, wir leben in einem unendlichen, ewigen Kreislauf, ja, der uns umgibt und auf den immer Verlass ist. Ja. Es braucht deswegen nichts aufgeschrieben werden, weil es sich immer und immer wieder und immer wieder auch gleich ereignet. So. Das sind die Natur- und Fruchtbarkeitsreligionen. Eine heilige Schrift brauchten diese Völker nicht. Dann gehen wir mal zu anderen Religionen, aber sogenannte Staatsreligionen. Die Römer sind zum Beispiel dabei oder auch die Griechen. Bei diesen Religionen, die sind ja immer auch politisch gefärbt. Ja? Also der Machthaber, der Kaiser, ist immer auch der von Gott Eingesetzte, der von Gott Gesandte, der Vergöttlichte, der Anbetungswürdige. Ja? Die hatten auch keine heilige Schrift, Griechen, Römer. Warum nicht? Weil die Macht eines Herrschers oder die Macht eines Imperiums für jeden Bürger jeden Tag sichtbar und spürbar war. Ja? Ob man davon profitiert hat oder ob man darunter litt, gespürt hat sie jeder. Durch Gesetze, durch Abgaben, durch Behörden, durch Ämter oder durch Erlasse, der Erlass des Kaisers und so weiter. Das brauche ich nicht aufzuschreiben, weil das spüre ich am eigenen Leib, jeden Tag. Jetzt kommen wir mal zur Bibel und zum jüdischen Volk. Das Judentum und damit ja auch wir, ja, das Christentum, ist keine Natur, natürlich keine Natur- und Fruchtbarkeitsreligion und auch keine Staatsreligion, sondern eine Geschichtsreligion. Ja, eine Geschichtsreligion. Gott zeigt sich in der Geschichte, in der Weltgeschichte und in der Lebensgeschichte. Er meldet sich punktuell und konkret in den Erlebnissen von einzelnen Menschen. Abraham, Jakob, Isaak, umgekehrt, Abraham, Isaak, Jakob, so muss es heißen, und so weiter. Oder das Volk Israel mit Mose und Wüstenwanderung und so weiter. Ja? Also Gott zeigt sich in der Geschichte. Gott teilt sich mit. Er begegnet Menschen, er offenbart sich punktuell und er verändert und prägt dadurch Geschichte. Ja? So, das heißt, Gottes Begegnungen finden statt und sie kehren nicht wieder zurück. Sie finden einmal statt und sie kehren nicht wieder zurück. Sie wiederholen sich nicht automatisch und auf gleiche Weise, wie das bei so einer Naturreligion der Fall ist. Ja, da kommt das, was ich gerade erlebt habe, das kommt nächstes Jahr zu der gleichen Zeit genauso wieder. Die gleiche Sternenkonstellation, was auch immer. Ja. Also, der Gott des Alten Testaments, der Gott des Judentums, der jüdisch-christlichen Tradition, ist ein Gott, der sich punktuell meldet, ein Gott der Geschichte. So, und das kennen viele auch aus ihrem Glaubensleben. Jede Gottesbegegnung, jede Gebetserhörung, jeder Kontakt mit Gott findet einmalig statt, irgendwo, und kommt nicht wieder zurück, kehrt nicht auf die gleiche Weise wieder. Ja? So intensiv und so lebensverändernd eine einzelne Begegnung mit Gott sein mag, sie wiederholt sich nicht automatisch und auf gleiche Weise. Jedes Glaubensereignis ist doch immer irgendwie anders. Ja? Ich glaube, dass keiner von uns sagt, ja, mein Glaube, das läuft immer gleich, das ist Schema F. Ich weiß ganz genau, wer Gott ist, was er tut, wann er spricht. Und das passiert so einmal die Woche, dienstags um 7.24 Uhr. Nee, irgendwie nicht. So. Viele von uns wissen, wie es dem Judentum damals ging. Begegnungen mit Gott finden statt und sie kehren nicht wieder zurück. Ein Gott der Geschichte. So, und deswegen ist das für das Judentum ganz wichtig, schon ganz früh ganz wichtig, diese Ereignisse, diese einmaligen Gotteserfahrungen, diese Begegnungen, diese Taten Gottes aufzuschreiben. Wir müssen das aufschreiben, weil die kommen nicht jedes Jahr wieder. Wir brauchen das. So, wir brauchen das. Wir brauchen eine Erinnerungskultur. Ja, deswegen spricht die Bibel an vielen Stellen von Gedenke. Denke an damals. Behalte das im Kopf, was uns gesagt ist. Ja? Vergiss nicht, es braucht eine Vergiss-nicht-Kultur. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja? Der Inhalt unseres Glaubens sind Geschehnisse, sind Taten Gottes. Ja? Das gilt auch für Kreuz und Auferstehung übrigens. Ja, also der kommt ja auch nicht, Kreuz und Auferstehung kommt ja nicht zyklisch jedes Jahr wieder, sondern es ist einmal passiert und wir erinnern uns daran. Ja? Jesus sagt ja in seinen Abendmahlsworten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch dran. Ja? Behaltet das im Kopf. So. So, und für das Judentum brauchte es deswegen eine Erinnerung, eine Sammlung von Schriften. Wir dürfen das nicht vergessen, eine heilige Schrift, um diese Geschehnisse Gottes nicht zu vergessen. So, und auf ein Ereignis, nicht des Judentums, sondern auch des Christentums, auf ein Ereignis, auf das wichtigste Ereignis des Alten Testaments möchte ich mal eingehen, nämlich auf den sogenannten Exodus, also der Auszug aus Ägypten. Ja, Exodus ist ja das lateinische Wort für Auszug. So, bis heute sind viele große jüdische Feste, die erinnern genau an diesen Auszug aus Ägypten, an dieses Ereignis. Im Alten Testament wird Gott oft bezeichnet, auch noch Jahrhunderte nach dem Auszug aus Ägypten, er wird oft bezeichnet als Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. So wird er vorgestellt an vielen Stellen. Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Das kann doch nicht so schwer sein. Das erste Gebot heißt im Original, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja. Als wenn da jedes Mal, wenn Gott über Gott gesprochen wird, als wenn jedes Mal mitschwingt, vergiss Ägypten ja nicht. Vergiss nicht Ägypten damals. Ja? Wir glauben an einen Gott, der damals in Ägypten eingegriffen hat. Auch noch an vielen anderen Stellen, aber Ägypten, darum geht es heute. Damals in Ägypten, vergesst das nicht. Damals in Ägypten wird scheinbar irgendwie der Herzschlag Gottes sichtbar. So könnten wir es heute sagen. Ja, da schon, vor tausenden Jahren. Und es ist ja die Frage, was ist denn der Herzschlag Gottes, der schon damals sichtbar wird? Was ist denn das? Also ich meine, Ägypten als Ereignis ist 3.500 Jahre her, noch länger. Irgendwie, das ist wohl ganz nett zu wissen, Geschichtswissen. Aber da wird der Herzschlag Gottes offenbar, da wird Herzschlag Gottes sichtbar. Und deswegen geht uns Ägypten was an. Ja, Ägypten ist lange her, aber von dem Herzschlag, der damals losging, da profitieren wir heute noch, da leben wir ja heute noch von. Ja? So, deswegen, was ist der Herzschlag Gottes, der damals beginnt? Ich fange mal so an, der Auszug aus Ägypten ist ja eine Sklavengeschichte. Ja, das wissen viele von uns, eine Sklavengeschichte. Und Sklaven, Zwangsarbeiter, gehören in der Antike ganz selbstverständlich dazu. Das ist ganz völlig normal. Ja, sie sind Teil einer gesellschaftlichen, ewigen Ordnung, könnte man sagen. Also der Kosmos hat ewige Gesetze, die nicht zu ändern sind. Die Natur hat ewige Gesetze, die nicht zu ändern sind. Und auch die Gesellschaft, das politische System, ja, so hat man es ja verstanden, hat ewige Gesetze, die sind nicht zu ändern. Die haben ganz normale Abläufe und Hierarchien und so weiter. Und Sklaven gehören ganz normal dazu, der Einsatz und das Halten von Sklaven, von Zwangsarbeitern. Das stellt niemand in Frage. Es hat damals noch keine Demos gegeben, die sagen, das ist Unrecht. Und es war viel zu normal. So. Empfindet kein Unrecht. Das ist uns von den Göttern so auferlegt. Das war die Haltung. Das gehört dazu. Sklaven sind also keine besonders schützenswerte Gruppe. Die ist nicht bemitleidenswert. Oh, die armen Sklaven, die gehören dazu. So, und dann kommt es zu dieser denkwürdigen Begegnung zwischen Mose, einem ziemlich unbedeutenden Mann bis dahin, weil er fliehen musste. Ja, früher hatte er mal durchaus Bedeutung am Königshof und so weiter, aber dann ist er in der Versenkung verschwunden über Jahrzehnte und dann auf einmal tritt er wieder auf. Diese Begegnung von Mose an dem brennenden Dornbusch. Ja, haben wir, glaube ich, vor 2 Monaten oder so, habe ich mal im Abendgottesdienst hier, habe ich den Text ausgiebig behandelt. Und diese Stimme aus dem Dornbusch sagt etwas zu Mose, das damals völlig undenkbar war. Nämlich, ich lese es die Verse mal, 2. Mose 3, Vers 7. Und der Herr sprach zu Mose an diesem brennenden Dornbusch: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Man nimmt an, circa 2 Millionen Leute waren da in Gefangenschaft, in Zwangsarbeit. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter, Jebusiter, soll es mal nicht so wichtig sein, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Ja, das ist die Ansage Gottes, diese Begegnung am Dornbusch. Während alle Religionen und alle Völker und alle Götter quasi das Leid von Zwangsarbeitenden, das Leid dieser Menschen als völlig selbstverständlich hinnehmen, ja, Sklaven gehören dazu, sagt dieser Gott: Nein, ich habe ihre Not gesehen, so, und ich stehe auf ihrer Seite. Und ich bin gekommen, um sie da rauszuholen und sie in ein neues Land zu führen. Und mit diesem Gott im Rücken zieht Mose dann ja auch vor den Pharao. Und als Mose vor dem Pharao steht zum ersten Mal und sagt, und der Pharao fragt, wer schickt dich denn? Und Mose sagt, der Gott der hebräischen Zwangsarbeiter, der Gott der Zwangsarbeiter schickt mich. Da sagt der Pharao, schmunzelt er vermutlich, er sagt, wer kenne ich gar nicht, wer soll das denn sein? Also welcher Gott stellt sich denn auf die Seite von Zwangsarbeitern, bitteschön? Dieser Pharao wird sich noch wundern. Dieser Gott der hebräischen Zwangsarbeiter scheint irgendwie anders zu sein. Er sagt, ich fasse das mal zusammen, ich, Gott, sehe die Not der hebräischen Zwangsarbeiter. Ja, ich habe das Leid dieser Menschen gesehen, ich sehe diese Menschen, ich sehe jeden Einzelnen. Ich sehe die sonst von keinem gesehen werden, ja, die sonst übersehen und übergangen werden, die auch ausgenutzt werden, für die sonst niemand was über hat und deren Leid wie selbstverständlich hingenommen wird. Ich sehe die. Ich, Gott, stehe auf ihrer Seite. Ich bin nicht ein Gott, das macht er von Anfang an klar, ich bin nicht ein Gott der Elite, der Herrschenden und der Mächtigen, ja, der die scheinbar ewige Ordnung nicht antastet, der die Leute schön in Ruhe lässt und die Kaiser dieser Welt und die Machthabenden einfach ihr Ding machen lässt. Nö, ich sage euch, ich stehe auf der Seite der Kleinen und Unterdrückten. Ja, sie werde ich schützen. So, und die fünf Bücher Mose, die Gesetzesbücher, sind ja nichts anderes als der verbindliche Schutzraum für eben diese Menschen. Ja, also für Bedürftige, für Sklaven, für Fremde, für Unterdrückte, Benachteiligte, Waisen, für Frauen, für Arme, für Betrogene und so weiter. Sie brauchen Schutz und sie kriegen diesen Schutz. So, als wenn Gott durch dieses Gesetz, durch dieses alte mosaische Gesetz schon sagt, sie werde ich schützen. So, sie werde ich schützen. Die fünf Bücher Mose sind für das Judentum immens wichtig, weil das Judentum selber weiß, wie das ist, unterdrückt zu sein. Sie haben ja selber diese Erfahrung gemacht. Ja, das ist die Lehre, die das Judentum aus dieser leidvollen Ägypten-Erfahrung zieht. Die Unterdrückten müssen geschützt werden. Ja, nie wieder sollen Menschen über andere Menschen ungesunde Macht ausüben und sie missbrauchen. Ja, Minderheiten und Unterdrückte werden geschützt. Das ist ganz tiefe jüdische Identität. Denn Gott steht auf ihrer Seite. Ich, Gott, bin gekommen, um sie zu befreien. Man könnte so sagen, mein Eingreifen ist kein Tröstungsmodell auf irgendeine Welt, die später kommt, auf den Himmel oder so, sondern sie ist kein Tröstungsmodell, sondern ein Befreiungsmodell. Ja, die Botschaft ist ja nicht, die Zwangsarbeiter, ja, da an ihrer Situation wird sich nichts ändern, aber sie brauchen Begleitung und sie brauchen Kraft, dass sie durchhalten bis zum Ende. Nein, die Botschaft ist, ich bin gekommen, um sie zu befreien. Neues Land, ne, neues Gebiet, zieht um. Ich mache euch die Tür auf und ich bahne euch den Weg. So, das ist das Ziel. Ich, Gott, bin gekommen, um sie zu befreien und ihnen eine neue Heimat zu schenken. Also Ziel ist nicht der Himmel, das Jenseits. Ja, also irgendwann hat euer Leid ein Ende. Das Jenseits kommt im Alten Testament fast gar nicht vor, ist gar nicht entscheidend, sondern es geht immer ums Jetzt, um das Heute. Wo ein Gefangener will jetzt und heute wissen, wie kann ich frei werden. So, das Ziel für Israel ist jetzt ein neues Land, in dem Gerechtigkeit wohnt. Ein Land, in dem keine Menschen über andere Menschen herrschen. In dem es keine Könige und Pharaonen und sonstigen Herrscher gibt, sondern Zusammenleben ohne alledem möglich ist. Und Klammer auf, 500 Jahre später, unter Samuel, fordert das jüdische Volk auf einmal selber einen König. Mit ihrer Geschichte, die gesagt haben, oh, wir wollen am liebsten nie wieder Könige und Pharaonen und Mächtige und Herrscher, das kann ganz schön Leid mit sich bringen. Dieses Volk fordert irgendwann selber einen König. Und was sagt Samuel dann natürlich? Na, überlegt euch das gut. Es missfiel Samuel, so steht es da, ja? dem Propheten Samuel. Es missfiel ihm, weil er diese Identität, diese Wurzeln, das Ägypten von damals nicht vergessen hat. Ja? Überlegt euch das gut, ob ihr einen König haben wollt. Aber ja, die Geschichte hat gezeigt, dass dann der König auch kommt, auch für das Judentum. Wenn wir nach dem Herzschlag des christlichen Glaubens fragen, dann kommen wir an damals in Ägypten nicht vorbei. Und einem großen, haben wir vorhin gehört, und einem großen, vergesst das ja nicht. Ja, vergesst das ja nicht, wer Gott ist, was er getan hat und auf wessen Seite er steht. Vergesst das nicht. So, und wenn das der Herzschlag Gottes ist, also ein Eingreifen, das sein Wesen widerspiegelt, ja, dann ist dieses Eingreifen wie eine Art, ich will mal sagen, wie eine Art Schablone, die man auf jedes Leben, auf jede Biografie heute legen kann. Ja? So, auf verschiedenste Biografien. Egal, was man erlebt hat, welche Elemente da drin sind und wie viele schöne und schwierige Momente man hatte, auf jede Biografie lässt sich diese Schablone legen. Ägypten ist längst vorbei, aber der Gott aus Ägypten ist noch da. So, und wenn du diese Schablone auf dein Leben legst, dann würden diese Sätze für dich und dein Leben lauten: Ich, Gott, sehe dich. Deine Situation. Du magst nicht von vielen oder schon gar nicht von allen gesehen werden, so sehr du es dir auch wünschst, aber ich sehe dich. Ja, ich sehe dich mit deinem Guten und deinem Schlechten und deinen Versuchen und deinem Ringen und deinem Schreien und deinen Zweifeln und deinen Tränen und natürlich auch mit deinem Lachen und deinen Freuden, deinen Gaben. Ich kenne deine heimlichen Wünsche und deinen stillen Schmerz und so weiter. Ich sehe dich. Ich stehe auf ihrer Seite wird natürlich, ich stehe auf deiner Seite. Ich stehe nicht auf der anderen Seite. Ja, ich stehe dir nicht gegenüber am anderen Ufer und warte jetzt mal, ob du dich auch anstrengst, ob du auch wirklich zu mir kommen willst. Ich warte mal ab, was da so kommt. Ja? Ich bin nicht der Gott, der mit ernster Miene vor dir steht und den du jetzt gefälligst anzubeten hast. Nee, das nicht. Ich stehe auf deiner Seite. Ich stehe nicht auf deiner Seite, weil du was Gutes tust oder weil du was Gutes getan hast. Und ich stehe auch nicht auf deiner Seite, weil du es mehr verdienst als andere. Ich stehe einfach auf deiner Seite, schlicht und ergreifend, weil ich mich auf deine Seite stellen will. Weil du mir was bedeutest. Weil ich dich lieb habe, können wir sagen. Deswegen. Ich habe mich auf deine Seite gestellt. Deswegen schauen wir doch zum Kreuz. Ja, deswegen, das ist doch die Erinnerung. Daran erinnern wir uns. Gott hat sich auf unsere Seite gestellt. So. Ja, deswegen schauen wir ans Kreuz. Ich bin gekommen, um dich zu befreien. Wir sind nicht von Zwangsarbeit betroffen und wir liegen nicht in sichtbaren Ketten. Aber ich sag mal so, vielleicht hängen wir dann doch oft an den falschen Dingen. Wer kennt das nicht? Ja? An dem, was wir können und dem, was wir besitzen oder dem, was wir leisten, was wir geleistet haben und so weiter. Was Menschen über uns denken, oh, wie wichtig ist das? Ich leite dich zu einem Leben in Freiheit, ja? Das zuerst danach fragt, was ich, Gott, durch dich tun kann und tun will. Lass dir das von mir zeigen. Das ist deine neue Freiheit. Das ist dein neuer Sinn, kann man fast sagen. Dein Sinn des Lebens. Die neue Freiheit heißt Gott in mir, Gott durch mich. Christus in mir, Christus durch mich zu anderen. So. Vielleicht ist das eine gut gekürzte Glaubensformel. Glaube heißt Gott in mir und Gott durch mich. Das fasst schon ziemlich viel zusammen. Und ich bin gekommen, um dir eine neue Heimat zu schenken. Deine neue Heimat heißt Himmel. Und zwar nicht dann, wenn du hier irgendwann Schluss machst, sondern jetzt, also heute. Keine Vertröstung, sondern Befreiung heute. Ja, Himmel ist hier und jetzt. Deine neue Heimat heißt Vergebung. Kenn dich in ihr aus. Deine neue Heimat heißt Vergebung. Manchmal ist uns das Wort ja trotzdem noch fremd, obwohl das unsere neue Heimat ist. Deine neue Heimat heißt Vergebung. Deine neue Heimat heißt Gnade. Also sei gnädig mit anderen und sei auch gnädig mit dir selbst. Deine neue Heimat heißt Gemeinschaft. Halleluja, 4 neue Leute in dieser Gemeinschaft, die sagen, ich will genau das haben. Nicht nur hier, sondern auch woanders, aber auch hier. Ich will Gemeinschaft, das ist meine neue Heimat. Neue Heimat heißt Reich Gottes, heißt Gottes Gegenwart, ja, Gott begegnen können. Christus in mir heißt immer auch der Christus im anderen. Ich kann, wenn ich mit Fritz und Elli rede, muss ich davon ausgehen, dass Gott durch sie mir was zu sagen hat. Wow, da wird Gemeinschaft nochmal richtig wichtig. Also, das ist der Herzschlag Gottes. Von Ägypten herkommt für unser Leben, ja, der sich seit Jahrtausenden durchzieht und den wir heute für uns in Anspruch nehmen können. Ich, Gott, sehe dich. Ich stehe auf deiner Seite. Ich bin gekommen, um dich zu befreien und dir eine neue Heimat zu schenken. Gott möchte der Gott meiner und deiner Geschichte sein. Und es ist vielleicht immer mal wieder gut, das zu sich klar zu machen, für sich festzustellen und das auch Gott zu sagen. Ja, du sollst es sein. Du sollst der Herr meiner Geschichte sein. Wir schließen mit einer kleinen, stillen Zeit, genau das zu tun. Zu beten, sich zu erinnern, ja, sich zu erinnern, wo hat Gott in meinem Leben gewirkt, jeder für sich. Amen.